Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, schönen guten Morgen von mir oder schönen guten Mittag, muss man sagen. Veit, wenn das, was wir gerade gesungen haben, nichts mit dem Thema alles Sex, Leben in einer sexualisierten Gesellschaft zu tun hat, dann sollten wir beide nochmal im seelsorgerlichen Gespräch miteinander reden nach dem Gottesdienst. Ganz abgesehen davon, alles, was gut und vollkommen ist, nämlich unsere Sexualität, die Gott geschaffen hat, die der Schöpfer sich selbst ausgedacht hat, um dem Geschöpf damit einen Pfund in die Hand zu geben, ist ja der absolute Hammer. Übrigens, wenn Lobpreis Gottesdienst ist, dann ist auch normales Leben Gottesdienst. Von daher hat das alles was miteinander zu tun. Wenn Matthias am Ende der Lobpreiszeit Amen sagt und es ist ein Schlusspunkt für dich, dann hast du irgendwas falsch verstanden. Aber wenn das ein Doppelpunkt für dich ist und dass du sagst, und wie geht's jetzt weiter? Wie sieht mein Leben aus? In Bezug, heute geht es um das Thema Sexualität, Leben in einer sexualisierten Welt, dann machst du genau das Richtige. Seid ihr wegen oder trotz des Themas gekommen? Oder kommt ihr einfach in den Gottesdienst und sagt heute, oh, heavy? Gucken wir mal, was da passiert. Es ist ja eine ganze Menge, wo wir als Christen uns immer fragen, was dürfen wir nicht, wie geht das? Kino war bei mir früher immer so ein Thema. Darf man ins Kino gehen? Heute ist das weniger ein Thema, deshalb frage ich mal, wer hat schon den neuesten Planet der Affen-Film im Kino gesehen? Jawohl, Basti ist der Einzige, der sich traut zu melden. Ja. Ich muss eigentlich noch reingehen, ich bin nämlich ein alter Planet der Affen-Fan, aber noch mit den alten von Charlton Heston, das kenne ich noch so, ne? Das ist in dem Jahr gedreht worden, als ich geboren bin, 67 meine ich. Auf jeden Fall, Hauptdarsteller, der große Gegenspieler der Affengang ist dieses Jahr oder in diesem Film Woody Harrelson, der amerikanische Schauspieler. Woody Harrelson hat letzte Woche, stand es in der Zeitung, mit dem Playboy ein Interview geführt. Und da heißt es, dass er ohne Reue zurück auf seine Absturzjahre blickt. Hier sitzen eine ganze Menge Menschen jüngeren Alters, die vielleicht gerade mitten in den Absturzjahren sind. Ich kann euch eins verraten, da kommt er auch nicht raus. In meinem Leben ist das so, dass diese Abstürze immer wieder kommen. Dass ich immer wieder sauer bin, Hass in mir entwickle, dass ich Seiten an mir kennenlerne, wo ich merke, das gefällt Gott nicht. Und das auch im Blick auf die sogenannten Absturzjahre, wo es um das Ausprobieren von Sexualität, von Drogen, von Alkohol und sowas geht. Auch das wird dich dein ganzes Leben lang begleiten. Das heißt, wenn Woody Harrelson hier sagt, ich behaupte ja nicht, dass man ohne Sex, Drogen und Alkoholexzesse kein erfülltes Leben haben kann, aber für mich war es wohl wichtig, diese Dinge auszuprobieren, intensiv zu leben. Das hat mich sicher stark geprägt und mir auch bei meiner Selbstfindung geholfen. Dadurch bin ich bestimmt etwas klüger geworden. Wenn das so ist, wenn er das sagt, dann kann man sagen, man kann sein ganzes Leben klüger werden. Es ist wirklich alles egal, wie wir mit diesen Dingen, Sex, Drogen, Alkohol, umgehen? Das ist eine rhetorische Frage. Das heißt natürlich die Antwort darauf, nein, das ist nicht egal. Man sagt ja immer so allgemein hin, aus Fehlern wird man klug. Und das stimmt auch. Und ein Freund von mir hat mal gesagt, Jugend ist die Zeit, Fehler zu machen. Aber, das muss man auch sagen, man muss nicht jeden Fehler machen. Man muss nicht in jede Falle tappen. Und es gibt Fehler, die so weitreichend sind, dass sie mich zugrunde richten können. Ich glaube, keiner von euch wird bei Drogen sagen, zumindest wenn wir über harte Drogen reden, wir reden heute nicht darüber, ob Cannabis legalisiert werden sollte und wie es in der in der Medizin angewendet werden kann. Es wird wohl keiner hier im Raum sein, der sagt, wenn man harte Drogen nimmt, macht das nichts. Ich glaube, es wird auch keiner hier im Raum sagen, wenn jemand ein richtiges Alkoholproblem hat, macht das für sein Leben nichts. Nein, im Gegenteil, das bestimmt alles andere. Wie ist denn das bei der Sexualität, bei unserer Geschlechtlichkeit? Wie ist denn das im Hinblick auf Geschlechtsverkehr? Jugend zeichnet sich dadurch aus, und das Leben, glaube ich, insgesamt zeichnet sich dadurch aus, dass wir immer wieder versuchen, Grenzbereiche auszutesten. Und es ist auch gut so, weil wir Grenzen erweitern, weil wir auf einmal neue Fähigkeiten an uns kennenlernen, weil wir auf einmal merken, wir müssen nicht stehen bleiben, da wo wir waren. Hast du mal eine Sprache gelernt, sei es Englisch oder Französisch oder sowas in der Schule? Wenn du das richtig machst und weiterkommst und Vokabeln lernst und das trainierst, dann kommst du im Ausland super zurecht und du wirst merken, hey, es hat sich gelohnt. Und genauso ist sowas auch bei anderen Dingen im Leben. Sexualität ist in einem Bereich, wo man sagen kann, wir bewegen uns zwischen Gebrauch und Missbrauch. Und ähnlich wie bei Drogen oder Alkohol, zumindest bei Alkohol ist das ja auch die Frage, Gebrauch und Missbrauch, wo liegt die Grenze? Und ich habe euch einen provokanten Text mitgebracht, den ich euch einmal vorlesen werde und von dem wir in der Predigt noch Auszüge sehen werden. 1. Korinther 6, die Verse 12 bis 20. Paulus schreibt in die Gemeinde in Korinth, die hatten anscheinend ein paar Fragen an ihn gestellt und in diesem Abschnitt beantwortet er einige von diesen Fragen. Ihr sagt, ihr Korinther, mir ist alles erlaubt. Mag sein, aber nicht alles ist gut für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Ihr sagt, die Nahrung ist für den Magen und der Magen für die Nahrung. Gott wird ja doch allen beiden ein Ende machen. Aber unser Körper ist deshalb noch lange nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, der auch der Herr über unseren Körper ist. Denn so wie Gott Christus den Herrn vom Tod auferweckt hat, so wird er durch seine Kraft auch uns vom Tod auferwecken. Wisst ihr nicht, dass ihr samt eurem Körper Glieder am Leib von Christus seid? Kann ich die Glieder von Christus einfach zu Gliedern von Prostituierten machen? Das darf nicht sein. Ihr müsst doch wissen, dass jemand, der sich mit einer Prostituierten einlässt, mit ihr ein einziger Leib wird. In den Heiligen Schriften heißt es ja, die zwei sind dann ein Fleisch. Aber wer sich mit dem Herrn verbindet, ist mit ihm ein Geist. Hütet euch vor der Unzucht. Alle anderen Sünden, die ein Mensch begehen kann, betreffen nicht seinen Körper. Wer aber Unzucht treibt, vergeht sich an seinem eigenen Leib. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Macht ihm also Ehre mit eurem Leib. Wir leben in einer sexualisierten, man könnte fast schon sagen, in einer übersexualisierten Welt. Ich habe übrigens von jemandem gelesen, der stellt das in Frage, der sagt, das ist gar nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass der falsche Umgang mit der Sexualität in uns Menschen drin ist. Manuel hat letzte Woche über Gottes Modell von Ehe gesprochen. Ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Und dann hat er darüber gesprochen, wie man in den Schöpfungstexten lesen kann, wie der Mensch eben von Gott weggerannt ist, sich abgeschottet hat und dieser Bruch zwischen Gott und Menschen kam und damit auch die ganzen Probleme erstmal richtig losgingen. Das heißt, diese These, wir leben in einer übersexualisierten Welt, ich würde schon sagen, dass das in unserer Gesellschaft heutzutage hier wieder so ist, gab es schon zu verschiedenen Zeiten. In Korinth scheint es auch nicht anders gewesen zu sein. Da ging es auch zum Teil drunter und drüber. Wenn man insbesondere den ersten Korintherbrief liest und so ein bisschen sich im Bereich der hellenistisch und römischen Welt auskennt, was da alles lief und erlaubt war, dann ist das vielleicht in manchen Bereichen gar nicht so weit von dem entfernt, wie es wir heute wieder erleben. Vor 50, 60, 70 Jahren oder zur Zeit des Kaiserreichs um die Jahrtausendwende 1900 rum, da war das mit Sicherheit anders, auch in unserem Kulturkreis. Da hat man nicht so offen über Sexualität geredet. Das ist erst mit der sogenannten sexuellen Revolution in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gekommen. Ich mit meinem Geburtsjahr 1967 bin sozusagen ein Kind, das mit neuer Ideologie im sexuellen Bereich aufgewachsen ist. Dass man eben über solche Themen in der Öffentlichkeit geredet hat und dass es eben nicht mehr diese strenge Moral gab, die man vorher kannte. Auch wenn man vorher vielleicht anders schon gelebt hat, geredet wurde nicht so darüber wie heute. Was ist Sexualität eigentlich? Oder was alles ist Sexualität? Man könnte sagen, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Thema? Biologisch gesehen ist das alles kein Problem. Man guckt sich die DNA an und die Anordnung von X- und Y-Chromosomen und dann weißt du, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Nein, bei Sexualität geht es nicht nur um das Biologische, es geht um mehr. Ich habe euch ein Lexikon-Artikel mitgebracht, der das Thema Sexualität aus Sicht der Psychologie definiert. Und zwar Sexualität auf der biologischen Sexualität basierender Komplex aus Gefühls- und Verhaltensstrukturen, der Männer wie Frauen in allen Phasen ihrer Entwicklung entscheidend prägt. Neben dem mit der Aussicht auf Fortpflanzung wie auch unmittelbaren Lustgewinn verbundenen Sexualtrieb versteht man unter Sexualität auch verschiedene Aspekte des Körpergefühls, sich als Mann bzw. Frau fühlen. Und gesellschaftlicher Rollenerwartungen. Im menschlichen Zusammenleben spielt Sexualität eine wichtige Rolle, die in ihren emotionalen und sozialen Aspekten weit über das tierische Fortpflanzungsverhalten und dessen Rahmenbedingungen hinausgeht. Wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur um das Körperliche ginge, könnten wir relativ schnell das Ganze beiseite schieben. Mir war das mal total peinlich, als wir in der 8. oder 9. Klasse im Biounterricht auch Sexualkunde hatten, musste die Schule an die Eltern schreiben, dass im Biounterricht Sexualkunde stattfindet und ob es da Gesprächsbedarf gäbe. Man wusste ja das Thema, kannst du nicht einfach von irgendwelchen Seiten beleuchten lassen und sagen, so ist es jetzt, geht hin, probiert aus und fertig. Es gab nur eine einzige Person, die zu dem Infoabend mit dem Lehrer gegangen ist. Meine Mutter. Und wenn du 14, 15, 16 bist, du bist gerade geschlechtsreif geworden oder bist es seit ein paar Jahren und alle deine Kumpels kriegen mit, dass deine Mutter zu diesem Infoabend geht. Boah. Gut, ich war auch damals schon kein Kind von Traurigkeit und hatte relativ viel Selbstbewusstsein, was mir heutzutage, glaube ich, etwas abhanden gekommen ist. Nein, stimmt nicht. Aber in dem Bereich bei Sexualität, da wäre es mir lieber gewesen, sie wäre wie alle anderen Eltern, denen das anscheinend peinlich war, nicht hingegangen. Heute bin ich meiner Mutter dankbar dafür. Unser Lehrer, Herr Dr. Mell, ich kann mich noch genau daran erinnern, hat das Ganze mit uns besprochen. Geschlechtsmerkmale, äußere, innere, sekundäre, tertiäre, was weiß ich, was es alles gibt und wie das also läuft, wie Kinder gezeugt werden, wie dann die Geburt vonstatten geht und alles sowas. Und allerletzte Stunde sagt dieser Mann, kein Christ, vor uns als Klasse, wir saßen so hörsaalähnlich angeordnet, da in so einem Chemiehörsaal oder Biohörsaal, da sagt er, jetzt wisst ihr alles, warum fangen wir jetzt nicht an? Und es ist eine der wenigen Stunden, die mir aus meiner Schulzeit als Schüler, ich bin ja Lehrer, also da sind mir mehr in Erinnerung geblieben, aber die aus meiner Schulzeit als Schüler in Erinnerung geblieben sind. Auf einmal ging das nämlich los bei uns in der Klasse. Nicht so, pop, 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 ja. Und dann wurden dumme Sprüche gemacht. Auf einmal haben wir uns als Klasse, ernsthaft, als mit pubertierenden Menschen besetzte Klasse, ja, nicht mit irgendwie schon so 50, fast 50-Jährigen, die schon Kinder haben und sowas alles, zusammengesetzt und haben darüber diskutiert, dass zur Sexualität und zum Zusammenschlafen noch viel mehr kommt. Soziale Aspekte haben wir hier gelesen in der Definition, emotionale Aspekte, es geht um Gefühl, es geht um eine psychische Einstellung und auf einmal haben wir gemerkt, das Gehirn ist ja auch ein Sexualorgan. Und ich muss sagen, Respekt vor meiner Mutter, dass die damals dahin gegangen ist. Ich bin ja zu Hause so aufgewachsen bloß kein vorehelicher Geschlechtsverkehr. Das ist alles Sünde, das ist alles schlecht. Ich würde es heute anders formulieren. Ich würde das immer noch so vertreten. So verstehe ich auch die Bibel, dass Sex in die Ehe gehört. Aber ich würde nicht sagen, das ist alles böse, das ist alles schlecht, sondern ich würde sagen, das ist eine Herausforderung, der du dich stellen musst. Und wenn du im Lobpreis stehst und Gott anbetest als den Schöpfer, die Majestät, den, der alles gemacht hat, dann hör dir an, wie Gott sich deine Sexualität vorstellt, wo er den Geschlechtsakt, will ich mal so etwas distanziert formulieren, wo er den verortet hat, wo er den gern haben möchte, nämlich in der Ehe. Ich weiß, das ist ein heißes Thema heutzutage, sieht längst nicht jeder so, sind wir Kinder unserer Zeit, hat unsere Gesellschaft, auch unsere christliche Gesellschaft uns mittlerweile anders geprägt. Und wenn du dann sagst, Jesus, Gott, das stimmt, Sex gehört in die Ehe, dann lebt das. Egal, ob du unverheiratet bist, auf eine Ehe zugehst, zugehen willst, ob du schon lange ehelos lebst, ob du geschieden bist, wieder verheiratet bist oder ob du in der Ehe, wie die auch immer aussehen mag, stehst. Es geht darum, den Erfinder von Sexualität zum Wort kommen zu lassen, zu Wort kommen zu lassen. Das macht auch Paulus hier. Es gibt in dem Text drei unterschiedliche Verständnisse von Sexualität, die Paulus anspricht, die die Korinther ihn anscheinend gefragt haben. Und Paulus argumentiert vom Alten Testament, vom Wort Gottes her und von der Ethik, die Jesus gelehrt und gelebt hat, wie es sich verhält. Das erste Missverständnis, auf das er eingeht, habe ich mal genannt, hedonistisches Grundprinzip. Hedonismus ist das Glücksstreben, also das glücksstrebende Grundprinzip. Da heißt es ja in dem Text, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Im Lehrerzimmer, ich bin ja HSV-Fan, habe seit Jahren keinen Spaß am Fußball, sitzt rechts von mir mein Kollege, der Schalke-Fan ist, und links sitzt ein Dortmunder. Und der Kollege, der Schalke-Fan ist, zeigt mir auf dem Handy ein schönes Bild. Alles in hier so Comedy-Männchen, also so gezeichneten, wie sagt man, Karikaturen, ne, ja, sowas in der Richtung, ne. Lauter Schalker. Und in der Mitte dieser Schalker, alles blau-weiß natürlich, ein Dortmunder in gelb-schwarz. Und unten drunter steht, alles ist euch erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. 1. Korinther 6, Vers 12. Bei den Fußballfans ist uns das relativ klar, ja, dass das nicht so nützlich ist. Bei unserer Sexualität ist uns das oft gar nicht so klar, dass nicht alles nützlich ist. Und Paulus muss den Korinthern hier den Zahn ziehen, dass sie sagen, ist doch eh alles egal, ist doch alles erlaubt. Ich bin doch durch Christus in die große Freiheit reingekommen. Ich bin doch erlöst. Ich habe doch Vergebung. Und jetzt kann ich machen, was ich will. Nein, sagt Paulus. Er schreibt, ihr sagt, mir ist alles erlaubt. Mag sein, aber nicht alles ist gut für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Ich glaube, es ist ein Irrweg zu sagen, mein Körper, meine Sexualität geht niemandem was an, Klammer auf, auch Gott nicht. Man kann das Ding weiterdrehen. Und wir leben ja gegenwärtig in der Zeit, wo die Wissenschaft wieder mehr dazu neigt, die Genetik, das was vorgegeben ist, in den Vordergrund zu stellen. Du kommst gar nicht da raus, wenn deine Gene dich so und so gemacht haben und bestimmen. In 20 Jahren sieht es vielleicht wieder so aus, dass der soziologische, wissenschaftliche Aspekt die Überhand gewinnt und man sagt, nee, die Gene sind gar nicht so bestimmt. Alles, was dich geprägt hat, was um dich rum ist, das ist viel bestimmender. Ich glaube, in der Mitte liegt die Wahrheit bei diesen Wissenschaftsstreiten. Also, das wird dann weitergedreht, indem man sagt, wenn Gott mich schon so geschaffen hat als sexuelles Wesen, wenn ich schon die körperliche Voraussetzung zum Geschlechtsverkehr habe, ja, dann lass knacken. Kommt ja schließlich vom Schöpfer. Warum sollte ich mich jetzt nicht ausprobieren? Und ich kenne Leute, da haben die Eltern gesagt, probier dich aus, bevor du heiratest. Versuch das alles. Geh mit jeder Lady, die will, ins Bett. Und irgendwann hast du dich mal abgearbeitet, so wie Woody Harrelson, bist etwas klüger geworden und dann kannst du immer noch heiraten. Nein, sagt Paulus, das ist ein Missverständnis. Wir sind zwar frei in Christus, wir haben zwar die Freiheit durch Christus, aber nicht dafür, dass wir Sklave unserer eigenen Lüste werden. Horst Afflerbach hat das mal in einem Buch geschrieben oder auch in der Predigt mal gesagt, wer viel wechselt, wird schnell Kleingeld. Für mich ein gutes Bild. Du startest als 500-Euro-Schein mit deiner Sexualität und jetzt gehst du mit dem ersten Partner, der ersten Partnerin ins Bett und es wird schon 2,250er. Gibt's das? Nee, ne? Also, ihr versteht das Bild. Es wird immer weniger und hinterher fließt einem das Kleingeld durch die Hände und man fragt sich, warum habe ich so viel so früh probiert, mich so früh hingegeben und verpasse das große Eheglück, was ich vielleicht hätte haben können. Diese Freiheit, die du in Jesus Christus hast, die darf nicht nur deinen eigenen Lustgewinn oder dein eigenes Leben sehen, dass du sagst, jetzt kann ich leben, wie ich will. Freiheit, so wie Gott sie versteht, ist auch immer die Freiheit des anderen, der anderen und nie nur auf dich selbst gemünzt. Erstes Missverständnis, erlaubt es, was gefällt. Nein, sagt Paulus, stimmt nicht. Lass dich von nichts beherrschen. Gebrauch die Freiheit nicht als Anlass, um tun und lassen zu können, was du willst. Das zweite Missverständnis, was er hier im Text behandelt, das ist auch eins, was manche Menschen haben. Und zwar ist das die Trennung zwischen Körper auf der einen Seite und Seele und Geist auf der anderen Seite. Man könnte sozusagen meinen, mein Körper, meine Sexualität ist mir egal. Ich kümmere mich lieber um die geistigen und geistlichen Dinge. Der Körper verrottet sowieso im Grab, ist irgendwann Schluss damit. Und was soll's? Was kümmert mich mein Körper? Paulus schreibt, ihr sagt, die Nahrung ist für den Magen und der Magen für die Nahrung. Gott wird ja doch allen beiden ein Ende machen. Aber unser Körper ist deshalb noch lange nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, der auch der Herr über unseren Körper ist. Paulus sagt hier, Geschlechtlichkeit, Sexualität liegt nicht, oder zusammen schlafen, so könnte man es auch sagen, liegt nicht auf derselben Ebene wie Essen und Trinken. Hier zählt nicht das Motto, bedien dich am Buffet, iss und trink, was du willst. Hier zählt ein anderes Motto. Aber unser Körper ist deshalb noch lange nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, der auch Herr über unseren Körper ist. Das kann man schön machen, wenn man sagt, diese körperliche Ebene ist die unwichtigste. Wie gesagt, irgendwann verfallen wir, verrotten, liegen im Grab. Und gut so, es kommt auf meine Seele an, also Wille, Gefühl, Verstand oder vielleicht noch eine Ebene darüber, auf meinen Geist. Es hieß ja auch in unserem Text, dass wir ein Geist mit Christus sind, wenn wir mit ihm angefangen haben. Und dann gilt der Geist als höchste und entscheidende Ebene in der Beziehung zu Gott. Ich habe meine Beziehung zu Jesus eben nicht vergeistlicht, weil geistliches Leben sieht anders aus, sondern ich habe es vergeistigt und sage, und was mit dem Körper ist, komm, so what? Vielleicht eine Variante, eine Spielart des Ersten, dann kann ich mit meinem Körper machen, was ich will. Ich kenne das auch als Christ, dass ich sage, na komm, dann gehst du hinterher halt zu Jesus und sagst, bitte vergib mir. Ich bin jemand, ich trinke gerne Bier oder ich trinke gerne Alkohol. Schmeckt auch. Ich kenne aber auch, dass ich mal zu viel getrunken habe. Und dann, gut, der Kater kommt dazu und sowas alles, hat man am nächsten Tag so ein bisschen ja rührselige Stimmung und denkt, oh Jesus, ich habe zu viel getrunken, vergib mir das bitte, ich möchte das nicht, dass mich das beherrscht und sowas weiß ich. Aber dann weiß ich, er vergibt mir ja schon, also mache ich weiter, lass mal die nächste Fete kommen. Und so kann man das auch mit der Sexualität machen. Man kann sagen, komm, Körper, untergeordnete Ebene, verrottet im Grab. Nein, sagt Paulus, stimmt nicht. Diese Trennung kannst du nicht machen. Er bringt allein in unserem Abschnitt 4 Argumente, warum unser Körper und der Umgang mit unserem Körper für uns so wichtig ist. Unser Leib, sagt er, ist durch Jesu Opfer erlöst. Vers 20, vom Heiligen Geist bewohnt. Vers 19, Teil des Leibes Christi. Vers 15, Und er sagt, unser Körper wird mit Jesus, mit Christus einmal auferstehen. Wen das genauer interessiert, der kann Kapitel 15 im ersten Korintherbrief lesen. Der macht er das nämlich deutlich, dass wir einen neuen Leib mal bekommen werden, dass wir eine leibliche, eine körperliche Auferstehung haben werden und dass es Gott nicht egal ist, dass Gott diese Trennung nicht macht. Leib, Körper, unterste Ebene, nicht so wichtig, komm, kümmere dich besser um die höheren Dinge. Nee, alles ist eins, alles gehört zusammen. Übrigens, vom jüdischen Denken her haben wir das gar nicht so, diese Trennung, die wir vom griechischen Denken kennen, zwischen Leib oder Körper, Seele und Geist. Da sind es eher dieser Dualismus, diese zwei Sachen, Körper und der ganze Rest. Aber alles ist eins und nichts ist unwichtig. Drittes Missverständnis, und damit bin ich aufgewachsen in meiner religiösen Sozialisation, die These von der verderbten Triebhaftigkeit des Menschen. Sex ist etwas Schlechtes oder Sexualität ist etwas Schlechtes. Ich habe mal einen dollen Film gesehen, ihr merkt schon, ich gucke öfter Filme. Da war ein spanischer Film, so ein bisschen independent war das, glaube ich. Da war ein junger Mann, eine junge Frau, die haben geheiratet, wurden von ihren Eltern verheiratet und dann ging es auf die Hochzeitsnacht zu. Und da haben die einen Laken bekommen und das Laken, wenn man sich das so ganz über den Körper legt, war in der Höhe des Unterleibs, war so ein Loch reingeschnitten. Dann ging es in dem Film weiter, dann gingen die beiden in ihr Schlafzimmer, das heißt, sie sind verheiratet worden, die Ehe sollte jetzt, wie man so schön sagt, vollzogen werden, das heißt, der Geschlechtsverkehr sollte dazukommen, aber mit diesem Laken dazwischen. Die kleine Aussparung musste sein, sonst kann man keine Kinder machen. Und oft habe ich das so erfahren, auch von gemeindlicher Seite wurde das dann so gesagt, Sex ist eigentlich was Schlechtes, was Triebhaftes. Das möchte Gott nicht, das gefällt Gott nicht. Und guckt mal, Paulus schreibt sogar, hütet euch vor der Unzucht. Alle anderen Sünden, die ein Mensch begehen kann, betreffen nicht seinen Körper. Wer aber Unzucht treibt, vergeht sich an seinem eigenen Leib. Und nun? Dann habe ich einen ganz gemeinen Trick gemacht. Ich habe das aus dem Zusammenhang gerissen. Paulus argumentiert nämlich weiter. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Macht ihm also Ehre an eurem Leib. Macht ihm also Ehre an eurem Leib. Euer Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt nichts anderes in Bezug auf die Sexualität. Der richtige Gebrauch ist besser als Ablehnung aus Angst vor dem Missbrauch unserer Sexualität. Hier im Text sagt Paulus ja, nicht zu Prostituierten gehen. Das ist nicht so gemeint, Straßenstrich oder Pascha in Köln oder so, jetzt gehst du mal dahin und entleerst dich und dann geht's dir wieder besser oder sowas. Hier steht noch mehr dahinter. Das war nämlich damals so in Korinth, dass die Prostituierten, das waren wirklich Dirnen, Nutten, Prostituierte, im Tempel waren, im Tempel einer anderen Gottheit. Und dann war die Frage bei den Korinthern, können wir nicht dahin gehen? Können ja auch Götzenopferfleisch essen. Gut, auch da werden ein paar Sachen drüber gesagt. Und er sagt Paulus, nee, er knüpft damit nämlich ans Alte Testament an. Wenn du da hingehst, das eine ist der außereheliche Geschlechtsverkehr. Ich komme gleich zu dem Wort Unzucht noch. Aber das andere ist, du wendest dich einem anderen Götzen, einem anderen Gott zu und wendest dich vom lebendigen Gott ab. Wendest dich von Jesus Christus, der dir die Schuld vergeben hat, der dich in die Freiheit gesetzt hat, ab. Und sagst eigentlich durch dein Leben und deinen Lebenswandel, ist mir aber egal. Ich glaube doch nicht so ganz, dass Gottes Richtlinien die richtigen Richtlinien für mein Leben sind. Im Alten Testament sagt Gott das oft zu seinem Volk, dass sie aufhören sollen, anderen Göttern nachzuhuren. Das ist dieselbe Begrifflichkeit. Fremdgehen in Bezug auf Gott, andere Götter haben. Auf unser kleines Ausschnittsthema könnte das bedeuten, fremdgehen, außerehelichen Geschlechtsverkehr haben und nicht Gottes Modell von Ehe zu leben oder Enthaltsamkeit, wenn ich ehelos bin. Mann, wir haben viel Gesprächsbedarf und Diskussionsbedarf für hinterher. Das ist ein absolut heißes Thema. Wenn wir Gottes Gedanken als Schöpfer unserer Sexualität ablehnen und anders leben, wenden wir uns letzten Endes den geschaffenen Götzen zu. An der Stelle müssen wir eigentlich so eine Unterbrechung machen und sagen, jetzt waren da drei Missverständnisse, es gibt noch ein paar andere bestimmt auch. An welcher Stelle stehst du denn? Wie siehst du denn Sexualität? Wie stehst denn du zu diesem heißen Thema, kein Sex vor der Ehe, neben der Ehe, außerhalb der Ehe? Bist du einem dieser Missverständnisse aufgeflogen? Ich kann alles machen, was ich will. Körper ist eigentlich nicht so wichtig, Gott vergibt auch schon. Oder bloß nicht. Bitte kein Sex in der Ehe. Alles bah. Zur Fortpflanzung okay. Ist ja schön, wenn man nochmal ein Kind kriegt, ne? Aber alles andere nicht. Ist auch ein Missverständnis. Ich komme zu diesem Begriff der Unzucht. Das überschrieben mit Leben in einer Welt der Porneia. Schon mal den Wortstamm gehört, Porneia? Ne? Porno, kennen wir. Da ist so, jetzt wird's hart. Jetzt wird's haarig. Porneia ist das griechische Wort, was hier mit Unzucht übersetzt wird. Es ist eigentlich so das umfassendste Wort, was die Bibel gebraucht. Kann man auch übersetzen mit Hurerei oder mit außerehelichem Geschlechtsverkehr. Ist das umfassendste Wort für sexuelle Verfehlungen. Das kann ganz konkrete Verhaltensweisen meinen, dieses Wort. Wenn wir ein Kapitel zurückschlagen, in 1. Korinther 5, Vers 1, sagt Paulus zum Beispiel, Mensch, bei euch gibt's ja eine Porneia in der Gemeinde, eine Unzucht, wie ich sie noch nicht mal bei der Welt, bei Nichtchristen erlebt habe. Da lebt nämlich einer eurer Gemeindeglieder, ein Mann, der Christ ist, mit seiner Stiefmutter zusammen und nicht nur unter einem Dach, sondern in einem Bett. Da meint dieses Wort eine ganz konkrete Handlung, die da jemand macht. Und dann sagt er, wie man damit umgehen soll. Aber, wie bei uns hier in 1. Korinther 6, Vers 18, wird Porneia auch als Oberbegriff über jegliche Form von außerehelichem Geschlechtsverkehr benutzt. Wir sagen manchmal von der Kanzel runter Dinge als Befehle. Mach das, tu dies, lass jenes. Steht oft gar nicht im Bibeltext, dass da so ein Befehl, so ein Imperativ ist. Hier in 1. Korinther 6, Vers 18 steht ein Befehl, ein Imperativ. Paulus sagt den Korinthern auf ihre Fragen hin, flieht die Porneia, flieht die Unzucht. Es ist kein gut gemeinter Ratschlag, den er in Gottes Auftrag hier gibt, den man beachten kann oder auch nicht beachten kann. Nee, hier steht ein Befehl. Es geht darum, dass das aktive Gegensteuern vor der Versuchung, vor dem Fallen, vor dem falschen Gebrauch der Sexualität oder dem Missbrauch der Sexualität, müsste man sagen, dass das aktive Gegensteuern ganz wichtig ist, um eben, wenn man versucht wird, nicht zu straucheln und zu fallen. Klammer auf, auch dann ist die Vergebung da. Unter Männern gibt's manchmal so den dummen, flapsigen Satz, Appetit kann man sich auswärts holen, gegessen wird zu Hause. Meint nichts anderes. Du kannst den Ladies hinterher schauen, vielleicht auch im Internet oder was weiß ich wo an. Aber Geschlechtsverkehr hast du dann doch bitte in deiner Ehe. Ich glaube, dass der Satz falsch ist. Der soll cool wirken, soll so macho-mäßig rüberkommen. Appetit wird eben nicht auswärts geholt. Den Appetit kannst du dir, wenn du verheiratet bist, auch schon zu Hause holen. Oder solltest du dir zu Hause holen. Flieht die Unzucht. Lass dich gar nicht erst so darauf ein. Mach Schluss, bevor es zu spät ist. Ich habe mit meiner Frau diskutiert, welches Beispiel man bei Frauen nehmen kann. Die hat mir nämlich gesagt, und ich habe das ja auch gelesen, dass Frauen nicht so auf die äußeren Reize so schnell reinfallen. Es mag Ausnahmen geben, weiß ich. Ja. Aber bei Frauen, da werden wir nächste Woche auch noch zu kommen, läuft Sexualität meistens ein bisschen anders ab. Da habe ich das mal genannt. Hör auf mit diesem Erträumen des Märchenprinzen. Der ist sowieso unerreichbar. Oder den gibt's vielleicht gar nicht, den Märchenprinz, den du da erträumst. Und dieses Erträumen des Märchenprinzen, dann verbunden mit der Unzufriedenheit über den Bauerntrottel, den du zu Hause hast. Das könnte so ein erster Weg in die Unzucht, in den Ehebruch sein. Was lacht ihr so? Kommen irgendwelche Déjà-vus gerade hoch? Entschuldigung an alle Landwirte. Ich finde den Beruf wichtig und gut. Ja, ehrlich. Aber ich habe das praktisch aus dem Bereich der literarischen Gattung der Märchen jetzt übernommen. Märchenprinz, ne, kennt ihr ja. Und Bauerntrottel. Meistens gewinnt sogar der Bauerntrottel hinterher. Das ist meistens der dritte von allen. Ach, ihr wisst das alles selbst. Es geht um das Bild. Fliehe die Unzucht, mach Schluss, bevor es zu spät ist. Da denkst du vielleicht als Frau, ich rede wieder als Mann über Dinge, die Frauen betreffen, ich weiß das, da denkst du vielleicht als Frau nicht unbedingt, wie toll der aussieht, aber wie gut der mir zuhört. Mensch, bei dem treffe ich ja auch Verständnis. Arbeitskollege, keine Ahnung, Nachbar oder was weiß ich. Oder du denkst, boah, wie der seine Kinder erzieht. Und wenn ich dann die harte Hand meines Mannes sehe mit den Kindern, das kann man auch anders regeln. Und dann driftest du vielleicht ab. Nochmal zurück zu uns Männern, da kann ich eher drüber reden. Ja, nicht nur Internet ist eine Riesensache. Ja, wo man mit ein, zwei Klicks schnell bei Sachen sein kann, die mich zur Unzucht zumindest schon mal gedanklich verleiten. Es geht eh immer gedanklich los. Fliehe die Unzucht. Ich hatte 30 Minuten, die sind um, aber ich bin noch lange nicht am Ende. Nee, lange nicht. Es geht aufs Ende zu. Ja. Ja, mit dem Thema habe ich ja gesagt, Sexualität haben wir in der Definition gesehen, bestimmt unser ganzes Leben in allen Lebensphasen. Von daher können wir uns heute auch ruhig ein bisschen Zeit dafür nehmen. Ich möchte euch noch jemanden vorstellen oder etwas. Herzlich willkommen. Ich stelle euch vor, das Bindungshormon Oxytocin. Oben rechts im Kalottenmodell sollte eigentlich 3D sein, ist aber nur 2D, ne, in der Wiedergabe. Für die, die mit den Kalottenmodellen nicht so viel am Hut haben. Unten links, schreibt jemand mit bei der Predigt, ne, könntet ihr euch schnell abzeichnen. Da ist die chemische Verbindung mit den Bindungstypen und den einzelnen Atomen und Molekülen, die da so sich miteinander verbinden. Ich komme nochmal zurück zu unserer Biologie. Dieses Hormon, das wird übrigens Bindungshormon auch genannt, wird auch manchmal Geburts- oder Stillhormon genannt. Das ist auch das Hormon, was in unserem Körper ausgeschüttet wird, nicht in unserem, sondern im Körper der Frauen, wenn sie ein Kind zur Welt bringen oder wenn sie es stillen. Ich habe noch kein Kind zur Welt gebracht und auch noch keins gestillt, aber beim Sex wurde es bei mir schon ausgeschüttet, habe ich gelesen. Ich habe es nicht gesehen, richtig, aber es bewirkt was. Allein auf der körperlichen Ebene, nämlich Bindung. Achtung, nicht verwechseln mit dem neuronalen Belohnungssystem im Gehirn, das für Lustgewinn sorgt und sozusagen Sex als Droge einsetzt. Auch das gibt's. Also das wird ausgeschüttet, aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die beim Sex wichtig sind und auch neuronal und hormonell passieren. Hier geht's um dieses Hormon. Und wenn du dieses Hormon als Bindungshormon siehst, und du hast einen Partner, eine Partnerin und bei euch wurde das unheimlich oft ausgeschüttet, wird eure Bindung enger werden. Ich werde gleich sagen, dass da noch ein bisschen was mehr zugehört als Hormonausschüttung. Also hast du mehrere Partner, Partnerinnen, wird das Hormon genauso ausgeschüttet. Aber das, was kleben bleibt, um es mal ein bisschen biologisch einfach zu erklären, durch das, was da passiert ist, das wird dich immer begleiten. Dein erster Sexualpartner, deine erste Sexualpartnerin wird nicht nur einen gedanklichen, sondern auch einen hormonellen Eindruck bei dir hinterlassen. Und du umgekehrt bei ihm, bei ihr. Und je öfter du wechselst, umso verwirrter wird es auch schon von der körperlichen Seite her. Es ist ähnlich wie beim Küssen. Wenn meine Frau und ich küssen, passiert nichts mehr. Oder nicht viel. Also auf der Ebene des Austausches von Viren und Bakterien, weil wir haben uns schon so oft geküsst und haben schon so oft Körperflüssigkeiten miteinander ausgetauscht, dass unser Immunsystem sich darauf eingestellt hat. Ich mache nicht weiter. Wenn ich jetzt rumgehe und küsse alle anderen, sind wir alle morgen erkältet. Exklusivität von Sexualität mit einem Partner, mit einer Partnerin, mit einem Ehepartner, mit einer Ehepartnerin. Angela Dunse hat gesagt, der Prinz bleibt auch noch bei seiner Prinzessin, wenn ihre Schönheit verblasst und das Verliebtsein verflogen ist. Oder umgekehrt. Die Prinzessin bleibt auch noch dann bei ihrem Bauernlümmel. Wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das macht was mit uns, das macht was aus. Übrigens, das Oxytocin gibt's unter einem anderen Namen als 7,5 Milliliter Sprühflasche für 36 Euro. Könnt ihr im Internet bestellen. Hat man gemacht, hat man sich hinter die Ohren gesprüht, nicht so viel, 36 Euro, 7,5 Milliliter, das ist nicht viel. Ist in ein Date gegangen und hat gesagt, muss klappen. Man hat Studien gemacht, deshalb weiß ich, das hat nicht geklappt. Es gehört nämlich zur Sexualität eben nicht nur das Körperliche. Das wird hier, obwohl das wichtige Dinge sind, wieder ganz wichtig. Es geht auch um soziale Dinge, um seelische Verbundenheit, um Kommunikation. Ich habe schon das Gehirn als Sexualorgan angesprochen. Ja. Studien haben gezeigt, dass es losgelöst von diesen Faktoren als bloßer Lustbefriediger wirkungslos ist, wenn ich den ganzen Rest unserer Persönlichkeit ausblende. Was machen wir nun mit dem ganzen Kram? Ich kann dir nur eins sagen, lebe Gottes Berufung. Wenn du im Moment ehelos bist, ist das deine Berufung. Wenn du im Moment verheiratet bist, ist das deine Berufung. Gehe ich nächste Woche noch ein bisschen näher drauf ein. Sexualität ist eine der stärksten Kräfte der Schöpfung und steht in der Zerreißprobe von Freiheit und Bindung. Das haben wir gesehen. Ihr Missbrauch kann uns abhängig machen oder sogar zerstören und ihr Gebrauch aufbauen und glücklich machen. Hier sind jetzt ganz verschiedenartige Menschen im Raum. Hier haben wir Jüngere, ein paar Ältere. Im ersten Gottesdienst war das genau umgekehrt, ne? Da hatten wir Ältere, ein paar Jüngere. Wir haben Gesunde und Kranke, Schwache, Starke, Verheiratete, Ledige, Verwitwete, Geschiedene, Wiederverheiratete und. Und jeder von uns hat seine Erfahrungen und seine Vorprägungen mit der Sexualität gemacht, seien sie schön oder schmerzhaft oder irgendwas dazwischen. Es geht hier in dieser Predigtreihe jetzt nicht um Gleichmacherei, sondern es geht um das Entdecken und das Leben der eigenen Berufung. Du könntest heute Morgen einen Grundcheck durchführen. Frag dich, in welcher Lebensform befinde ich mich zurzeit? Ich glaube, das ist das, was am einfachsten zu beantworten ist. Verheiratet oder ledig? Wie lebe ich in dieser Situation meine Sexualität? Entspricht das, was ich lebe, Gottes Willen? Welche Wünsche oder vielleicht auch welche geheimen Wünsche, das sind meistens meine größeren Probleme, habe ich in Bezug auf den Umgang mit meinem Körper und mit meiner Sexualität? Paulus äußert sich nicht nur hier im ersten Korintherbrief dazu, sondern auch im Römerbrief schreibt er was dazu, diese Berufung zu leben und mit seinem Körper so umzugehen und Sexualität so zu leben, wie Gott es möchte. Und es soll so ein kleines Zückerchen zum Abschluss der Predigt sein, zu sehen, ey, das ist echt ein Kampf, in dem ich da stehe. Man kämpft mit seinem eigenen Körper ja schon genug und wenn zwei Körper zusammenkommen und das ganz Seelische und alles, das ist echt ein Riesending. Paulus schreibt, lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden. Stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Und was ist, wenn uns das nicht gelingt? Mir ist das mein ganzes Leben nicht gelungen, so zu leben, wie Gott es möchte. Hätte Jesus ja auch nicht kommen müssen. Es gibt für mich ein großes Vorbild. Das sind die Menschen, in denen in der Bibel davon berichtet wird, wie sie schon mit Gott gelebt haben, auch alles für ihn gegeben haben und trotzdem gefallen sind. Einer davon ist David. Und David hat ja mal einen bewussten Ehebruch mit der Batseba betrieben, hat ihren Mann dann an die vorderste Front geschickt, dass er ermordet wurde. Dann kommt der Prophet Nathan und bringt ihm durch ein Gleichnis bei, was er da eigentlich für eine Sauerei gemacht hat. Und dann sagt David, boah, der Mann, von dem du mir gerade erzählst, Nathan, der muss getötet werden. Und dann sagt Nathan, der Mann bist du. Du hast die Schuld auf dich geladen. Ich habe Schuld auf mich geladen. Und egal, wie du zu diesem Thema stehst, die gute Nachricht ist, oder was du erlebt und gemacht hast, die gute Nachricht ist, es ist ein Gebet, ein Schritt immer bis zu Jesus hin. Und das wollen wir jetzt mit dem Lied nach der Predigt zum Ausdruck bringen. David hat nämlich, nachdem er damit konfrontiert worden ist, einen Psalm geschrieben. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen Geist. Verwirf mich nicht. Tu mich nicht von deinem Angesicht weg. Erneuere mich. Create in me a clean heart. Das kannst du mitsingen als Bekenntnis und als Wille, als Wunsch, auch in diesem Bereich der Sexualität so zu leben, wie Gott will. Du kannst es dir anhören, kannst dir das alles durch den Kopf gehen lassen und kannst, wenn du möchtest, nächste Woche wiederkommen, wenn es darum geht, wie kann ich denn Sexualität gestalten, wenn ich verheiratet bin und auch, wenn ich ehelos bin.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.